Deutschlandfunk. Der Tag.
All right, sorry about that. We've got so many people here that I think we are kind of melting the servers.
Durchaus peinliche Sache für Ron DeSantis.
So I think we're back online here.
Zum Fiasko wird auf Twitter, was Floridas Gouverneur sicher als wuchtigen Einstieg ins Rennen um die Präsidentschaftskandidatur bei den Republikanern erträumt hatte. Mehrfach bricht das System zusammen. Erst nach einer chaotischen halben Stunde kann DeSantis überhaupt seine Botschaft loswerden, zu kandidieren, um, wie er sagt, den Wiederaufstieg Amerikas anzuführen.
I am running for President of the United States to lead our great American comeback.
Mag sein, der Start war linkisch, mag sein, der Start war peinlich. Ron DeSantis ist trotzdem mit Abstand der gefährlichste Rivale von Donald Trump bei den Republikanern. Wäre er auch eine Gefahr für Joe Biden bei den Wahlen im kommenden Jahr? Ganz sicher, meint unser langjähriger USA-Korrespondent Thilo Kössler. Danach beugen wir uns heute über den geplatzten Deal in der deutschen Fußballliga DFL, denn es zeigt sich gerade im Wirbel danach, hier werden gerade fundamentale Konflikte mit Blick auf die Zukunft der Bundesliga verhandelt. Das ist der Tag für diesen 25. Mai 2023. Ich bin Jasper Barenberg.
I'm Ron DeSantis and I'm running for president to lead our great American comeback.
Amerikas Stärke wiederbeleben. Das also schwebt Ron DeSantis vor. Und woran er Amerikas Abstieg festmacht, das hat Floridas Gouverneur zum Start seiner offiziellen Kampagne auch gleich klar gemacht. In Stichworten illegale Migration, Drogenschwämme, steigende Kriminalität und ein schlaffer Präsident Biden, der seine Agenda von einem, wie es heißt, woken Pöbel diktieren lässt.
Our southern borders collapse, drugs are pouring into the country. Our cities are being hollowed out by spiking crime. The federal government's making it harder for the average family to make ends meet and to attain and maintain a middle-class lifestyle. And our president, well, he lacks vigor, flounders in the face of our nation's challenges, and he takes his cues from the woke mob.
Thilo Kössler war lange, lange unser Korrespondent in Washington, D.C. Hallo Thilo, grüß dich. Bist jetzt in Berlin
Hallo Jasper,
im Studio.
Hallo. Tag.
Und du hast die harten Trump-Jahre miterlebt und miterlitten. Das qualifiziert dich jetzt für unser Gespräch ganz besonders, denke ich. Aber sprechen wir erstmal über Ron DeSantis, den wir gerade gehört haben, mit diesen harten Aussagen, würde ich mal sagen. Was ist das für ein Typ, Ron DeSantis? Wofür steht er?
Naja, er steht für einen knallharten rechten Kurs, nicht? Das sind die Töne, die man auch von Donald Trump kennt. Deshalb sagt man, Ron DeSantis steht für das Konzept Trumpismus ohne Trump. Er hat aus Florida einen tiefroten republikanischen Staat gemacht. Das ist kein Swing State mehr. Er hat während Corona die Maskenpflicht abgeschafft. Er hat keine Lockdowns veranstaltet. Er hat das Abtreibungsrecht massiv verschärft. Er hat das Waffenrecht gelockert. Er hat das Wahlrecht der Minderheiten eingeschränkt. Ganz besonders auch bei uns bekannt geworden ist dieses Don't Say Gay Gesetz, das er verabschiedet hat. Im Unterricht der öffentlichen Schulen darf nicht mehr über sexuelle Orientierung gesprochen werden. Er hat sich mit der LGBTQ-Community angefeindet. Er hat sich in diesem Zusammenhang mit dem Disney-Konzern angelegt. Und er möchte eben diese ganze Programmatik, diese ganze scharfrechte Programmatik zur Blaupause seiner Präsidentschaft machen, seiner Kandidatur machen und seines Wahlkampfs im ganzen Land machen. Und hier, glaube ich, setzt die Schwachstelle an. Niemand weiß, ob das wirklich auch im Mittleren Westen ankommt, ob das ganz auch im Westen an der Westküste ankommt, wie spricht er die städtische Bevölkerung an. Im Grunde muss er ja den Wählerkreis erweitern, nachdem Trump ihn immer weiter eingeschränkt hat mit seinen immer radikaleren Thesen. Ron DeSantis muss, wenn er denn tatsächlich nominiert wird, dann wieder in die Mitte gehen. Er muss Koalitionen schmieden und niemand weiß, ob ihm das gelingen kann.
Und darauf kommen wir bestimmt gleich nochmal zurück. Bleiben wir noch einen Augenblick bei Ron DeSantis und dem unvermeidlichen Blick hinüber zu Donald Trump. Beide kommen also aus dem rechten, manche sagen erzkonservativen Lager der Republikanischen Partei. Du hast gesagt, DeSantis ist so etwas wie Trumpismus ohne Trump. Über Ron DeSantis heißt es ja auch, er sei Trump mit Hirn. Ist das eine treffende Zuschreibung für diesen 44-Jährigen?
Ja, Trump with a brain. So wird er genannt. Ich glaube schon, dass es zutreffend ist. Er ist natürlich erstmal besonnener als Donald Trump. Er ist weniger impulsiv. Er ist genauso scharf rechts. Aber er ist nicht skandalumwittert. Er verspricht, kein tägliches Politdrama abzuliefern, so wie das unter Donald Trump der Fall war. Er ist auf jeden Fall berechenbarer. Sein Wahlkampf, schon zu Gouverneurszeiten, war immer stets kühl kalkuliert. Und auch seine Nominierung war ja kühl kalkuliert, nicht? Er ist ein Ex-Gefolgsmann Donald Trumps. Er hat Donald Trump seine Karriere zu verdanken. Donald Trump hat ihn eigentlich erst gemacht und ihn zum Gouverneursposten verholfen. Das heißt, Ron DeSantis ist aus dem Schatten von Donald Trump dann herausgetreten. Er hat sich ganz langsam, aber konsequent zum Gegner entwickelt. Und er hat jetzt gestern bei diesem denkwürdigen Auftritt bei Twitter, hatte wiederum Trump mit keinem einzigen Wort erwähnt. Er hat nur eine Spitze platziert. Er hat gesagt, wir müssen rauskommen aus dem Kreislauf der Wahlniederlagen. Und damit hat er natürlich Donald Trump gemeint, der eben die letzten Wahlen verloren hat. Und nun tritt eben dieser Ron DeSantis auf als ein ganz knallhart kalkulierender Polit-Typ, der auf Berater setzt, die auf ein klares Konzept setzen, die auf ganz klar wissen, wen sie ansprechen wollen. Und was hinzukommt, ist, er ist 44 Jahre alt. Und dieses jugendliche Alter, das ist sicherlich ein Pluspunkt für ihn.
Kann man sagen, wenn wir auch anschauen, dass Trump natürlich sofort und bissig reagiert hat, verletzend, wie es seine Art ist, kann man sagen, das schon zeigt, dass Donald Trump diese Kandidatur ernst nimmt, und man muss unterm Strich sagen, er könnte Donald Trumps gefährlichster Rivale in diesem Rennen sein?
Absolut. Das ist der ernsthafteste Gegner von Donald Trump, der sich hier auf den Weg macht, ihn bei den Vorwahlen zu schlagen. Das weiß Donald Trump und schießt sich entsprechend auf ihn ein. Er hat ihn schon in die Nähe sexueller Verfehlungen mit Minderjährigen gebracht. Das wird, Jasper, das wird eine Schlammschlacht werden. Dies umso mehr, als ja Donald Trump in gewisser Weise mit dem Rücken zur Wand steht. Wenn man allein an die ganzen Prozesse denkt, die ihm jetzt noch ins Haus stehen, da ist das Schweigegeldprozess, da ist der Prozess in Georgia, wo es um Wahlbehinderung, um Wahlfälschung geht, da ist das Zivilverfahren wegen Steuerhinterziehung, da ist der Sonderermittler Jack Smith, der in Sachen 6. Januar und Sturm aufs Kapitol ermittelt, da ist die Dokumentenaffäre, die verschwunden sind, da wird dem Behinderung der Justiz vorgeworfen. Also man hat es mit einem am Ende dann vorbestraften Ex-Präsidenten zu tun. Und das wird sicherlich eine Eigendynamik entfalten, die sich Ron DeSantis zu eigen machen wird. Ich habe das Alter schon erwähnt. Ron DeSantis ist 44. Er wäre der jüngste Präsident seit John F. Kennedy. Auch das zählt. Und was auch zählt, ist, dass Ron DeSantis im Gegensatz zu Donald Trump den Nimbus des Gewinners hat, statt des Losers. Und er hat eben eine weiße Weste im Gegensatz zu Donald Trump, den man strukturell in Mafia-Nähe rücken muss. Das heißt, da werden noch ganz böse Sachen rauskommen, glaube ich.
Und doch, Thilo, ist es ja so, dass Ron DeSantis speziell nach den Zwischenwahlen ja als der kommende Politiker galt und dann auch hohe Zustimmungswerte hatte. Die sind aber gegenüber Donald Trump in letzter Zeit ordentlich gefallen. Im Moment ist Trump in den parteiinternen Umfragen mit weitem Vorsprung vor Ron DeSantis. Welche Erklärung hast du dafür? Könnte das auch etwas damit zu tun haben, dass es eben auch Schattenseiten bei Ron DeSantis gibt, trotz all dem, was er an knallhartem Kurs da vorgibt, umsetzen zu wollen?
Also das sind nationale Umfragen, Jasper, und ich glaube, dass man die nicht allzu ernst nehmen kann im Augenblick. Die Vorwahlen sind lange, lange hin. Zu diesem Zeitpunkt sind sie nicht aussagekräftig. Es hat auch damit zu tun, dass nun mal Trump jeder kennt, nicht wahr? Donald Trump ist eine politische Marke, jeder hat eine Meinung zu ihm. Ron DeSantis hat es noch nicht zu einer landesweiten Popularität geschafft. Er ist weit davon entfernt, im ganzen Land bekannt zu sein. Er hat gestern mit dem Flop bei Twitter sicherlich einen Schritt nach vorn getan. Aber Er war eben bisher auch noch kein Kandidat und damit war er in gewisser Weise auch irrelevant. Das alles ändert sich erst jetzt. Ron DeSantis hat immerhin seine Kriegskasse schon gut füllen können mit 100 Millionen Dollar Spenden. Das Spendensammeln kann er erst jetzt richtig perfektionieren mit Hilfe einer schlagkräftigen CPAC-Organisation, die sich jetzt ins Zeug schmeißen wird und Konzepte gegen Donald Trump entwickeln wird.
Nun heißt es ja von Donald Trump immer, dass er so etwas durchaus auch ist wie ein Volkstribun. Er kann wirklich die Massen ansprechen und auch begeistern, für sich einnehmen, so befremdlich einem das dann immer wieder auch erscheinen mag. Aber ist das bei Ron DeSantis auch so? Viele sagen ja, also der macht in der Öffentlichkeit, im Kontakt mit den Menschen keine besonders gute Figur.
Ja, genau das ist der Punkt, den ich gerade da schon angesprochen habe, nicht, dass er landesweit nicht bekannt ist. Das liegt auch daran, dass er als ein bisschen blasse Persönlichkeit gilt, als ein bisschen hölzern. Ron DeSantis mag Smalltalk überhaupt nicht. Er kann an große Menschenmengen überhaupt nicht andocken. Nicht, da ist gemessen an ihm Donald Trump wirklich ein Menschenfänger. Er mag Interviews nicht. Er bereitet sich penibel auf Fragen vor. Er möchte Populist sein, er möchte sich gegen Eliten stellen, wirkt dabei aber nicht so richtig glaubwürdig. Er kriegt den Elitegeruch selber nicht so richtig aus den Kleidern. Er hat in Yale studiert, er hat Harvard studiert, also Symboluniversitäten für das elitäre Amerika. Er war Offiziersanwärter bei den US Marines und er hat eben jetzt möglicherweise auch den Makel, und ich vermute mal, dass Donald Trump in diese Richtung hineinstechen wird, dass Donald Trump versuchen wird, ihm das Stigma des gewissenlosen, des skrupellosen Karrieristen anzuhängen, der ihm in den Rücken gefallen ist. Tatsächlich hat er eben seinen Weg, den Ablösungs-, den Emanzipationsprozess von Donald Trump ganz kühl geplant. Aber er schafft es nicht. Wir haben es ja auch in dem Ton, den du eingespielt hast, Jasper, gehört, so ein bisschen diese verspannte Stimme, nicht? Mhm. Die zu hoch angesetzte, also das ist kein lockerer Politikertyp, der die Menge sucht, sondern der einfach nach Kalkül vorgeht. Mhm. Und so wirkt er eben auch in der Öffentlichkeit ein bisschen.
Du hast es gesagt, das Rennen dauert noch lange. Ein Marathon liegt da vor allen, die sich da beteiligen wollen. Traust du dir eine Einschätzung zu, wie eng es werden könnte in dieser Schlammschlacht, die du voraussagst für die Auseinandersetzung Trump gegen DeSantis bei den Republikanern?
Man wird es jetzt mal abwarten müssen. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Ron DeSantis doch jetzt in den nächsten Monaten punktet bis zu den Vorwahlen und dass es dann zwischen ihm und Donald Trump eng werden wird. Ich glaube, dass die anderen Anwärter, die anderen Kandidaten, die sich jetzt ins Rennen bringen, Nikki Haley oder Mike Pence, dass die gegenüber diesen beiden völlig abgeschlagen sind. Und ich glaube, dass da auch eine große Unruhe bei den Demokraten verbunden sein wird. Ich glaube, es kann kein Zweifel sein, dass dem Lager der Demokraten ein Kandidat Donald Trump lieber wäre. Das wäre ein Remake des letzten Wahlkampfs, den Joe Biden für sich entschieden hat. Die Demokraten haben eine Menge Material gegen Trump in der Hand. Das wäre eine Grundsatzentscheidung gewissermaßen. Donald Trump lieber nicht mehr, dann schon lieber den netten älteren Herrn Joe Biden. Das Alter wird ein gewichtiges Argument werden. Wenn DeSantis das Rennen macht, dann würde eben ein Junger gegen einen Alten antreten, der deutliche mentale und physische Schwächen gezeigt hat in den letzten Monaten. Und das wird, wenn Ron DeSantis kandidiert wird, das den Wahlkampf und die Nominierung gewinnt, wird der Wahlkampf Bidens völlig auf den Kopf gestellt werden. Manche werden sagen unter den Demokraten, na, das hätten wir uns doch nochmal überlegen sollen mit Joe Biden.
Die deutsche Fußballliga will über einen finanzstarken Investor viel frisches Geld für die Bundesliga organisieren. Bei einer außerordentlichen Versammlung aller 36 Vereine der ersten und der zweiten Liga fällt dieser Plan aber durch. Eine Mehrheit der Clubs hat in Frankfurt zwar dafür gestimmt, das Vorhaben weiter voranzutreiben, aber das reichte am Ende eben nicht bei 11 Gegenstimmen und bei 5 Enthaltungen in dieser Abstimmung. Der geplante Deal ist also geplatzt. Na und, könnte man jetzt sagen und fragen, aber so einfach ist es offenbar nicht. Einen Tag nach der Entscheidung jedenfalls gibt es weiter Wirbel um dieses Thema, sprechen die einen von einem massiven Rückschlag für die Zukunft der Bundesliga insgesamt und die anderen sehen in diesem Ausgang der Geschichte gar eine Chance. Was stimmt also? Bei mir im Studio ist jetzt Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Grüß dich, Maximilian.
Hi.
Fangen wir, Maximilian, am besten am Anfang an. Also, was war der Plan an der Spitze der DFL? Was für ein Geschäft hatten die im Auge?
Also, das war ein Geschäft, was tatsächlich die Bundesliga über Jahrzehnte, also für 20 Jahre geprägt hätte. Die DFL wollte eine Tochtergesellschaft gründen. In diese Tochtergesellschaft sollten die TV- und Medienrechte ausgelagert werden. Das ist das, womit die DFL Geld macht, und zwar richtig viel Geld, mehr als 1 Milliarde Euro pro Saison. Und ein Teil dieser Gesellschaft, ein Anteil, sollte verkauft werden, 12,5% an einen Investor. Und dieser Investor hätte dann für diese 12,5% auf einen Schlag 2 Milliarden Euro, das war so die Zielmarke, die die DFL sich so gesetzt hat, gegeben. Das Geld hätte die DFL nutzen können. Und im Gegenzug hätte der Investor natürlich in den nächsten 20 Jahren dann 12,5% von den jährlichen TV-Einnahmen bekommen. Das heißt, was die DFL da gemacht hätte, sie hätte Einnahmen, die in den nächsten 20 Jahren angefallen wäre, ein bisschen nach vorne geholt, und der Investor hätte eben über die 20 Jahre davon profitiert, und wenn das dann so weitergelaufen wäre, hätte dieser Investor halt auch ein gutes Geschäft damit gemacht. Also 1 Milliarde mehr wahrscheinlich dann rausgeholt. Das war so der Plan.
Das war der Plan, und mir wird ja schon bei den Beträgen schwindelig. Ja, 1 Milliarde hast du erwähnt, Einnahmen allein über die TV- und die Medienrechte. Ich stelle mir viele Bundesliga-Vereine ja auch immer als sehr reiche Vereine vor, habe im Kopf, wie viel die Spieler verdienen und so weiter. Also Fußball, Bundesliga, der Männer, ein dickes, dickes Geschäft ohnehin. Da habe ich mich gefragt gleich, wie dringend braucht denn jetzt die Bundesliga überhaupt mehr Geld? Viele haben ja gesagt, also das brauchen wir alles ganz dringend. Ich frage mich, warum eigentlich?
Also es stimmt, die Bundesliga braucht tatsächlich Geld. Das sagen auch alle Vereine. Das ist nicht der Streitpunkt gewesen. Die Bundesliga braucht vor allem Geld dafür, um digitaler zu werden. Da hat man tatsächlich ein bisschen die Entwicklung verschlafen. Und ein Teil des Geldes von diesen 2 Milliarden, die man sich erhofft hat, sollte in eine digitale Plattform fließen. Das heißt, es wäre sozusagen vielleicht ein eigener Streamingdienst der deutschen Bundesliga gewesen, womit man dann im Ausland selber die Bundesliga hätte vermarkten können. Denn das ist das ganz große Problem, was die Bundesliga hat. Inländisch verdient man relativ viel Geld. Mehr kriegt man aber wahrscheinlich auch nicht. Also da ist die Grenze des Wachstums so langsam erreicht. Und im Ausland verdient man gerade im Vergleich zu den anderen europäischen Top-Ligen wirklich Peanuts. Also wir reden hier über 150 bis 200 Millionen Euro pro Saison. Die Premier League nimmt Milliarden ein. Im Ausland. Die Premier League wird man nicht erreichen können. Aber das war eben der Hintergrund dessen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt hier dringend investieren, und das können wir nicht aus dem laufenden Betrieb machen. Deswegen brauchen wir frisches Kapital und deswegen dann eben die Suche nach einem Investor.
Gut, dann hat also die DFL-Spitze diesen Vorschlag ausgearbeitet, hat um Zustimmung geworben unter den Vereinen. Das Ergebnis jetzt nach der Entscheidung in Frankfurt, eine krachende Niederlage für die DFL-Führung. Wer hat sich denn da am Ende quergestellt und warum?
Also im Vorfeld haben sich 2 Vereine sehr deutlich dagegen gestellt, St. Pauli und der 1. FC Köln. St. Paulis Präsident Uke Göttlich sitzt gleichzeitig im DFL-Präsidium. Das ist eine interessante Doppelrolle. Und er hat in einem Interview mit dem Spiegel gesagt, selbst ich als DFL-Präsidiumsmitglied habe noch viel zu viele Fragen zu diesem Investorendeal. Denn wenn man einen Investor reinholt, der 2 Milliarden Euro da reingibt, dann ist natürlich die Frage, was verlangt der denn im Gegenzug dafür?
Außer einem guten Geschäft.
Außer einem guten Geschäft. Was verlangt er dafür, dass das Geschäft gut läuft? Und da ist man ganz schnell bei der Frage, bleiben wir bei den jetzigen Anstoßzeiten oder gibt es mehr Anstoßzeiten, weil je mehr Spiele einzeln laufen und nicht wie jetzt noch geclustert am Samstag um 15.30 Uhr, je mehr Spiele einzeln laufen, desto mehr Erlöse gibt es daraus. Und noch eine ganze Reihe weiterer kommerzieller Fragen, die da mit drinstecken. Und das war einer der Punkte, wo Uke Göttlich gesagt hat, ich habe da immer noch keine definitive Antwort drauf und dann kann ich dem nicht zustimmen. Gerade weil wir auch über 20 Jahre sprechen. Und auch wenn die DFL immer gesagt hat, Anstoßzeiten sind hoch und heilig, daran ändert sich nichts. 20 Jahre sind eine lange Zeit. Und wenn dann nach 5 Jahren man sieht, na, die Businesszahlen sehen doch nicht so gut aus und der Investor macht Druck und will Rendite sehen und dann sitzen vielleicht andere Leute in der DFL, die das vielleicht ein bisschen anders sehen. Da das einzuzäunen vertraglich, da haben viele Vereine ein Fragezeichen dran gemacht. Der erste FC Köln dann eben auch, der hat in einem offenen Brief auch sehr deutlich gesagt, das ist keine gute Idee, dass wir so ein Unternehmen mit reinholen, dem wir dann eben auch einen Teil der zukünftigen Gewinne erstmal geben. Also die Besorgnis war, ich habe ja gerade erzählt, ein Teil des Geldes soll in eine digitale Plattform fließen, aber das wäre nicht alles von den 2 Milliarden Euro gewesen. Ein Teil des Geldes sollte auch an die Clubs fließen. Damit sollten die Clubs ihre Stadien modernisieren, dass man zum Beispiel aus dem Stadion auch gutes Internet hat. Das hat man heutzutage nicht immer. Wenn 80.000 in Dortmund gleichzeitig was hochladen wollen, wird eng. Die Nachwuchsleistungszentren sollten gestärkt werden. Und es sollte ein Teil des Geldes auch frei an die Clubs fließen und damit hätten sie Spieler kaufen können. Und die Befürchtung war, dass dieses Geld, und das war auch die Ankündigung der DFL, dass dieses Geld nach dem aktuellen Verteilungsschlüssel verteilt wird. Das heißt, der FC Bayern und Borussia Dortmund, die großen Clubs, hätten von diesem Geld mehr bekommen als die kleinen Clubs.
Also die, die sowieso schon viel haben,
kriegen noch mehr. Und wir haben in den letzten 10 Jahren immer nur einen Meister gehabt, das war der FC Bayern München. Und es hängt auch damit zusammen, dass der natürlich am meisten Geld zur Verfügung hat. Jetzt haben wir am Samstag tatsächlich mal ein spannendes Meisterschaftsfinale. Aber das ist jetzt tatsächlich auch eher mal die Ausnahme. Und da war eben die Besorgnis, dass dieser Investorendeal diese sportliche Ungleichheit auch nochmal verstärkt. Und deswegen haben sich mehrere Clubs, Köln, St. Pauli habe ich genannt, Stuttgart hat sich dagegen entschieden, Karlsruhe, Rostock, Schalke und Augsburg. Das sind jetzt die, die bekannt sind, entweder über Medienberichte oder die auch wirklich offen das kommuniziert haben. Wir waren dagegen.
Weil die Abstimmung an sich eben,
genau, die war geheim.
Geheim war. Ich habe aufgehorcht, als es um die Frage ging, immer wenn es darum geht, dass jemand von außen Einfluss nimmt, sind eigentlich auch immer gleich die Fans im Spiel, weil die ja traditionell, die sagen so, bloß keine Einflüsse von außen. Wir sind ein Verein, der getragen wird von allen Mitgliedern. Wir wollen da nichts uns von außen sagen lassen. Welche Rolle haben die Fans und die Fanorganisationen gespielt?
Eine ganz wichtige. Das ist auch ein Sieg für die Fanorganisationen, die in den vergangenen Wochen wirklich viel Protest in den Stadien organisiert haben, öffentlichen Protest, die auch dadurch Medienberichterstattung auch ein Stück weit erzwungen haben. Das gehört dann auch dazu. Und je mehr Medien das hinterfragt haben und dann auch bei den Clubs, glaube ich, nachgefragt haben, hey, was wird das eigentlich für ein Deal? Und die Clubs auch gesagt haben, wir wissen es teilweise gar nicht, hat sich auch, glaube ich, eine gewisse Dynamik entwickelt. Und das ist ein großer Verdienst in dem Fall von den Fans. Und dementsprechend zufrieden sind jetzt auch die Fanorganisationen, dass dieser Deal gestern gestorben ist.
Gibt es denn Gedanken darüber, wenn du sagst, das Geld ist schon nötig, es muss dringend investiert werden, was ist dann die Alternative zu diesem Vorschlag?
Das ist die große Frage, die jetzt auch die DFL und die 36 Clubs, also einmal noch zum Verständnis, die DFL ist der Verband von den 36 Profiklubs in der ersten und zweiten Liga. Und da gibt es halt vom FC Bayern München bis zu Hansa Rostock ein großes Gefälle. Das macht es gerade auch so schwer. Bayern München hat andere Konkurrenten europäisch als Hansa Rostock jemals haben wird. Eine Möglichkeit wäre, einen Kredit aufzunehmen. Das wurde auch diskutiert. Die DFL-Verantwortlichen sagen, wir möchten nicht die Liga mit 1 Milliarde verschulden. Was auch auf eine gewisse Art und Weise ein verständlicher Impuls ist. Eine andere Möglichkeit wäre zu versuchen, das ist ein Vorschlag des ersten FC Köln gewesen, das Geld eben auf andere Art und Weise zu besorgen, zum Beispiel die Namensrechte der Bundesliga zu verkaufen. Also dann ist es vielleicht irgendwann, es wird niemals so kommen, die Deutschlandfunk-Bundesliga. Ja?
Yes.
Ja, so. Würde niemals passieren, aber eine andere kommerzielle Firma hätte vielleicht Interesse, 5 Jahre lang den Namen auf die Bundesliga zu kleben und dafür dann eben einen gewissen Millionenbetrag zu geben. Und da diesen Millionenbetrag könnte man dann nutzen für die Investitionen, die halt nötig sind. Das sind jetzt erstmal die ersten Gedankenspiele. Und das ist jetzt eine der großen Fragen, die jetzt kommt. Wie geht die Liga jetzt insgesamt diese Finanzierungsfrage an?
Und liege ich falsch, wenn ich den Eindruck habe, dass jetzt erstmal so die Pläne für eine Alternative noch nicht ganz so ausgereift sind, alle so ein bisschen jetzt überlegen, okay, wie sortieren wir uns jetzt und was wäre denn realistisch und praktisch und sozusagen greifbar?
Da beginnt die Suche und Eine Alternative habe ich jetzt gar nicht genannt, aber das ist das, was jetzt vielleicht auch die wahrscheinlichste Variante ist, dass die einzelnen Clubs jetzt auf Suche gehen. Es gibt schon Clubs, die einen Anteil an Investoren verkauft haben. Hertha BSC ist da das größte Beispiel dafür. Da sind mehr als 300 Millionen Euro in den vergangenen Jahren in den Verein geflossen mit wenig Erfolg. Der Verein steigt ab. Aber man hätte das Geld auch vielleicht gewinnbringender anbringen können. Und es gibt Vereine, die jetzt danach suchen. Und wir hören mal jetzt in eine Aussage von Hans-Joachim Watzke rein, der das gestern auf dem Podium gesagt hat. Der ist DFL-Aufsichtsratsvorsitzender und BVB-Geschäftsführer. Und der hat schon sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass jetzt die großen Vereine wie der FC Bayern und Borussia Dortmund, wenn sie jetzt nicht über diese Investorenlösung, über die DFL an Geld gekommen sind, eben andere Wege suchen, an Geld zu kommen, die dann vielleicht andere Vereine dann auch ausschließen.
Wir hätten definitiv dabei die meisten Beitrag leisten müssen und wir hätten das auch getan um der Solidarität willen, aber jetzt, wo das eben nicht erwünscht ist, werden die größeren Clubs sich sicherlich auch darüber Gedanken machen, wie es dann für sie weitergeht. Aber es sollte uns bitte die nächste Zeit niemand mehr irgendwie mit Solidaritätsthemen kommen, denn solidarischer, wie wir uns hier aufgestellt hatten, gerade die großen Clubs, solidarischer kann man nicht mehr sein.
Also da klingt einer ziemlich bedient und sauer.
Ja, also das ist eine harte Aussage für den DFL-Aufsichtsratsvorsitzenden, der eigentlich für 36 Vereine spricht. Da ist er mal einmal kurz in den BVB-Geschäftsführer gerutscht und hat da die Hüte gewechselt. Und das ist jetzt eben die große Frage und auch Sorge. Hält das Konstrukt DFL? Also bleiben die 36 Vereine zusammen oder war das gestern der Beginn einer Spaltung? Gibt es in Zukunft vielleicht einen eigenen Verband für die erste Liga? Und einen für die zweite Liga. Und was Hans-Joachim Watzke mit Solidarität meinte, ist natürlich, dass der FC Bayern und Borussia Dortmund tatsächlich die Zugpferde sind, die halt sehr viel Geld reinbringen. Böse gesagt, Augsburg gegen Hoffenheim hat miserable Quoten, lässt sich ganz schlecht vermarkten, Inland und im Ausland. Bayern gegen Dortmund, das sind die Spiele, die das Geld bringen. Und das ist das Geld, was dann verteilt wird. Und das ist die große Spannung, die da ist. Bayern und Dortmund bringen das meiste Geld, sind aber auch gleichzeitig abhängig, weil ohne die 34 anderen Vereine gibt es keinen inländischen Wettbewerb. Und das ist das Spannungsfeld. Und das wird knallhart ausdiskutiert werden. Das hat gestern erst angefangen.
Und das bedeutet auch, wir haben es anlässlich dieser Auseinandersetzung, dieses Konfliktes, damit zu tun, dass mehr und mehr sich eine wirklich fundamentale Machtprobe ergibt und dass die sichtbar wird nach außen. Risse innerhalb dieses Verbandes, kann man denen auf die Formel bringen? Das sind die großen Vereine wie Bayern und Dortmund gegen die große Zahl von kleinen und mittleren wie Köln und Stuttgart oder andere?
Den Riss kann man so aufmachen, weil es gibt eine gewisse Anzahl von Vereinen, die eben auch nach Europa orientiert sind. Und da eben auf Kontrahenten treffen, die so gut finanziell ausgestattet sind, aufgrund von guten TV-Verträgen und aufgrund von Staatsfonds aus Saudi-Arabien, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, die dahinter stecken, dass die ansonsten diese internationale Wettbewerbsfähigkeit nicht bewahren können. Die sagen, wenn wir in der Champions League weiter reüssieren wollen als Deutschland, dann brauchen wir Geld. Und dann sagt Hansa Rostock, Vielleicht interessiert uns das auch gar nicht, was ihr da in Europa treibt. Und dann gibt es auch genug Fans, die das genauso sehen und sagen, ja, dann macht doch einfach nicht dieses Rattenrennen mit dann auch staatlich finanzierten Vereinen, die Bühne Fußball nutzen für Geopolitik und für Sportswashing, um von Menschenrechtsverletzungen abzulenken. Also da sind wir bei den ganz großen Fragen. Und das ist wirklich spannend, dass anhand dieses Investorendeals, diese Fragen jetzt ganz offen auf dem Tisch liegen und in den nächsten Monaten ausverhandelt werden. Und wenn ich die Pressekonferenz gestern richtig interpretiert habe, ist, glaube ich, auch die Zeit vorbei, wo das dann immer nur im Hinterzimmer ausgehandelt wird, sondern das wird jetzt auch öffentlich ausgehandelt werden.
Auf welcher Seite, wenn ich das so platt fragen darf, stehst du? Kann ich unterstellen, dass du eher auf der Seite der Traditionsvereine, der mittleren, der kleinen Bundesliga-Vereine stehen, die guten Sport bieten wollen, aber nicht an diesem gigantischen Rad mitdrehen wollen?
Ja, das ist die Unterstellung würde ich so unterschreiben. mein Punkt wäre, bei der ganzen Diskussion, was die Vermarktung angeht, ist das Kernproblem der Bundesliga meiner Meinung nach, dass sie in größtenteils langweilig ist. Also gerade der Meisterschaftskampf in den vergangenen 10 Jahren wirklich oft langweilig war. Und ich verstehe nicht, warum man das nicht angeht, weil warum sollen Menschen in China, in den USA Bundesliga gucken, wenn das nicht spannend ist? Wenn der Wettbewerb nicht tatsächlich ein sportlicher Wettbewerb ist, niemand interessiert sich dafür, wer aus der Bundesliga absteigt, ja, im Ausland, im Inland schon, aber im Ausland nicht. Und das ist eigentlich der Kern, an dem man ran muss. Und auch darüber wird jetzt diskutiert, weil eben die kleinen und mittleren Vereine sagen, wir haben jetzt so viele Jahre zugesehen, wie die Lücke immer größer wurde, wir müssen auf unseren nationalen Wettbewerb gucken. Und ich glaube, solange das Problem nicht gelöst ist, ist alles andere nur ein Herumdoktern am Symptom und nicht an der tatsächlichen zugrunde liegenden Krankheit.
Maximilian, danke für den Besuch hier im Podcast-Studio.
Sehr gern.
Das war der Tag für diesen 25. Mai 2023. Im Team heute auch Barbara Schmidt-Matern. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.